Sehr schön. Ja, dann fangen wir doch einfach an, sobald ich meine Maus hier wiederfinde. Ganz herzlich willkommen zum Podcast Begegnungen im Zentrum.
Ich weiß noch, mein glaube ich, Glanzmoment war während meines Erasmus-Semesters in Italien, habe ich im Labor gearbeitet die meiste Zeit. Und unsere Laborumgangssprache war Italienisch. Irgendwann während dieser Zeit habe ich einem italienischen Kollegen, der hatte dann irgendwie eine Frage zu einem englischen Text, den er geschrieben hat. Und dann habe ich der Person auf Italienisch erklärt, wie sie diesen englischen Text schreiben sollte. Und da dachte ich mir auch kurz, mein Gehirn ist gleich fertig für heute. Weil das war eine ganz ungewöhnliche Situation, dass ich auf einer Sprache über eine andere spreche und keine davon ist meine Muttersprache. Das war ein bemerkenswerter Moment, auch für mich auf jeden Fall.
Mein Name ist Sascha Pust und das heutige Gespräch führe ich gemeinsam mit Antonia Illig. Hallo Antonia.
Hallo.
In unserem Podcast Begegnungen im Zentrum sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungszentrum, die wir spannend finden, gar nicht über das, was sie jetzt beruflich machen, natürlich auch, aber nicht exklusiv, sondern vielmehr über Themen, für die sie sich darüber hinaus engagieren, die sie bewegen oder interessieren, begeistern. Und heute haben wir einen Gast, von dem man behaupten könnte, er sei irgendwie gar nicht so richtig im Forschungszentrum, aber dann wieder doch. Jedenfalls war er das ganz lange. Und ebenso lange kennen wir uns, glaube ich, auch schon, weil wir durchaus Überschneidungen in so beruflichen Rollen hatten. Deswegen freue ich mich besonders, heute einen ganz alten Bekannten hier mal wieder vor Ort begrüßen zu dürfen, der gar nicht mehr so oft vor Ort ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Jens Jäger.
Hallo Sascha, hallo Antonia.
Du hast, wenn ich mal so ein bisschen, man macht das ja, man rekapituliert den Lebenslauf und du hast uns ja auch ein bisschen was vorher geschickt, wenn ich da mal so durchgehen darf. Du hast an der Universität Würzburg Biomedizin studiert, also wirklich Biomedizin oder war es Biologie?
Nein, der Studiengang heißt Biomedizin. Das könnte man auch Humanbiologie nennen.
Okay. Und da hast du mit einem Master abgeschlossen im Jahr 2009. Hast dann nach einem Praktikum beim Fraunhofer ITEM in Hannover in Braunschweig über das Bakterium Legionella pneumophila promoviert.
Das stimmt.
Und bist anschließend für knapp 3 Jahre in 2013 als Postdoc an die Yale University gegangen. Bevor es dich wieder nach Deutschland und dann in eine völlig andere Rolle getrieben hat, in der wir uns dann auch kennengelernt haben. Du hast dich nämlich beworben als Referent, als persönlicher Referent unseres ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Professor Wolfgang Marquardt. Das war im Oktober 2016. Ja, und seit Februar 2020 bist du dann der Delegierte der Helmholtz-Gemeinschaft für Gesundheitsforschung im Helmholtz-Büro Brüssel. Bist du aber formell weiterhin vom Forschungszentrum beschäftigt und dann dorthin entsandt. Habe ich irgendwas total Wichtiges aus deinem Lebenslauf vergessen, was du unbedingt hier lassen möchtest?
Nein, das ist aus beruflicher Sicht ziemlich vollständig.
Sehr schön. Ich habe in deinem Lebenslauf entdeckt, dass du eigentlich immer nebenbei auch in Ehrenämtern aktiv warst, schon im Studium Fachschaften und sowas. Du hast dich dann später bei der Stadt Aachen als, ich hoffe, ich habe da die richtige Übersetzung gefunden, als Koordinator für Strategien im Bereich Digitalisierung und Forschung engagiert.
Ganz so hochtrabend, glaube ich, ist es nicht. Das heißt sachkundiger Bürger.
Ah.
Das gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das sind von den Fraktionen benannte Fachleute oder BürgerInnen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, sich ein bisschen auskennen. Und die Ausschüsse, die sich mit dem Thema tatsächlich inhaltlich beschäftigen, unterstützen in ihrer Arbeit.
Okay, das hat man davon, wenn man einen englischen Lebenslauf nimmt. Das kannte Diepel offenbar nicht. ja, aber da hast du dich auf jeden Fall engagiert. Ich persönlich habe dich immer als sehr engagiert erlebt in den Bereich der Marches for Science, aber auch in Belangen der Gleichberechtigung von queeren Menschen. Und was ich immer wieder im persönlichen Gespräch erlebt habe, was du auch vielleicht gar nicht so nach außen trägst, ist, dass du ein unheimlich großer Sprachen-Nerd bist. und da teilen wir so ein bisschen eine gemeinsame Leidenschaft. Du sagst über dich selbst, ich habe dich ja vorher gefragt, dass du mal Latein gelernt hast, was man vielleicht nicht als Sprechsprache bezeichnen kann.
Aber als Sprechsprache nicht, als Sprache auf jeden Fall.
Genau. Du sprichst Englisch, Italienisch, Französisch und ein bisschen Portugiesisch. Mhm. Kannst Niederländisch verstehen.
Also je nachdem, wie schnell und welches Thema, aber ja.
Damit komme ich auch mit deiner Muttersprache zusammen schon mal auf 7 Sprachen, was ja nicht ganz unbeträchtlich ist. Und allein 3 dieser Sprachen haben jetzt zumindest, wenn ich deinen Lebenslauf angucke, nicht unmittelbar mit Stationen in deinem professionellen Leben zu tun. das ist mir so mal so hängen geblieben. Was mir aber auch total hängen geblieben ist, weil ich solch unnützes Wissen einfach total liebe, dass du mir irgendwann mal, ich glaube, es war bei einem Führungskräfteseminar, erklärt hast, dass das Wort Tokio eigentlich aus, im Japanischen aus vier Mooren, also im Prinzip Silben, besteht, was natürlich für die klassische japanische Poesieform des Haiku von besonderer Bedeutung ist.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt schon eine sehr internationale Folge, wie ich merke.
Ja. Das haben Sprachen so an sich. Daher meine erste inhaltliche Frage: Woher weißt du das? Und sprichst du nicht vielleicht sogar Japanisch und bist zu bescheiden, uns das zu verraten?
Nein, ich spreche kein Japanisch und wäre wahrscheinlich ein bisschen zu bescheiden, das zu sagen. Aber nein, Japanisch kann ich tatsächlich nicht. Ich habe aber, egal, woher weiß ich das mit den Mooren? Das ist eine gute Frage. Ich verbringe nicht nur Zeit damit, mir über Sprachen Gedanken zu machen, sondern auch wirklich viel Zeit auf Wikipedia und lese zufällige Artikel über Dinge, die mir im Alltag begegnen. Und ich glaube, ich habe mal den über Haikus tatsächlich gelesen, über diese Gedichtform, und habe da gesehen, dass das auf Japanisch noch komplexer ist als auf Deutsch. Denn es geht nicht um Silben, sondern um diese Mooren, also diese andere Struktur, die es auf Japanisch gibt. Und dann habe ich offenbar, war es mir nicht zu peinlich, dir das zu erzählen.
Was total mit mir resoniert hat, weil ich genauso ein Nerd bin, der auf Wikipedia rumcrawlt und irgendwelche YouTube-Videos dann guckt zu irgendwelchen Besonderheiten der englischen Sprache, wo man dann Dinge lernt, die man eigentlich gar nicht wissen wollte und so. Aber ich finde es trotzdem interessant.
Ich auch.
Magst du ein wenig erzählen, woher deine Liebe zu Sprachen kommt?
Das würde ich gerne machen. Ich glaube, ich weiß das gar nicht so genau. Das ist wie mit so vielen Interessen, die Leute manchmal haben. Ich finde das einfach unheimlich interessant. Und ich finde, es gibt überhaupt nichts Faszinierenderes auf der Welt, als sich darüber Gedanken zu machen, dass ich im Prinzip gerade ausatme. Ich verändere den Luftstrom mit meinen Lippen, meinen Zähnen, meiner Zunge, meiner Nase. Und dann kann ich machen, dass ihr an die Straße denkt, an wo ihr aufgewachsen seid, oder an Käsekuchen oder an ein Sommergewitter. Und das finde ich, den Gedanken finde ich unheimlich faszinierend, dass unsere Körper und Gehirne zu sowas in der Lage sind. Und das ist in einer Sprache schon, finde ich, total abgefahren, dass das funktioniert, dass man so eine Muttersprache hat, in der das alles so fast komplett intuitiv zu funktionieren scheint. Und dann finde ich es einfach unheimlich faszinierend, dass das in anderen Sprachen auch funktioniert, offensichtlich für Leute, die das als Muttersprache haben. Aber dass man sich das zumindest ein Stück weit selber erschließen kann und das dann auch funktioniert, dass ich auch komische Sachen mit meinem Sprechapparat mache und dann Leuten auf Englisch sagen kann, dass sie an die Straße denken sollen, wo sie aufgewachsen sind. Und dann haben die diese Bilder im Kopf. Und dieses Konzept, das finde ich einfach verrückt auf positive Weise. Und ich glaube, da kommt so diese Faszination her. Und dann hat es bestimmt mit der Schule zu tun gehabt. Ich fand irgendwie den Sprachenunterricht sowohl für Deutsch als auch für Fremdsprachen immer irgendwie cool, oft interessant. Finde es auch interessant, mir über Literatur Gedanken zu machen, was in der Schule manchmal weniger Vergnügen bereitet hat. Und ich glaube, so ist es einfach so ein Interesse, dass andere haben als Hobby Züge oder Physik. Und bei mir sind es Sprachen wahrscheinlich.
Also du würdest es schon so als Hobby sehen?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Das habe ich auch gerade gedacht, als ich das gesagt habe. Ich weiß nicht genau, was die offizielle Definition von Hobby ist. Also ich verbringe viel Zeit damit, Sprachen zu sprechen. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten so. Und doch, ich würde schon sagen, ich verbringe einen Teil meiner Freizeit damit. Ich bin in Brüssel tatsächlich Mitglied in einem Verein, der Gesprächstische anbietet in unterschiedlichen Sprachen. Und allein schon deshalb würde ich sagen, ja, wahrscheinlich kann man das als Hobby bezeichnen. Das stimmt.
Und wie bist du dann zu sowas wie Italienisch und Portugiesisch gekommen?
Italienisch habe ich angefangen in der Mittelstufe tatsächlich. Mhm. In meiner Schule war es Tradition, dass man in der 10. Klasse nach Italien gefahren ist mit der Schule als Klassenfahrt. Mhm. Und dafür wurde, es war am Ende der 10. Klasse, und dafür wurde uns im Laufe der 10. Klasse als Wahlpflichtfach Italienisch angeboten, um uns so ein bisschen vorzubereiten, dass man so die grundlegenden Dinge im Urlaub besprechen kann. Und das habe ich gemacht, weil ich mir dachte, ja klar, das würde ich ja gerne können, wenn ich da schon hinfahre. Und ich hatte ja vorher schon in der Schule Latein und zu dem Zeitpunkt ein gutes Jahr Französisch. Und dann ist das ja nicht so furchtbar weit davon entfernt. Dann habe ich das gemacht und hatte das bei einer vergleichsweise coolen Lehrerin, wo ich mich an einzelne, ich sag mal, pädagogische Moves erinnern kann, die sie gemacht hat, um uns das näher zu bringen. Und das war meine erste Begegnung mit Italienisch mehr als Eros Ramazzotti im Radio zu hören. Und bin dann dabei geblieben tatsächlich. Ich habe dann später sogar ein Erasmus-Semester in Italien gemacht. Das ist sozusagen mein Weg zu Italienisch gewesen. Portugiesisch war eigentlich eine relativ absurde Geschichte. Ich war, als ich in den USA gearbeitet habe, hat ein Kollege und sehr guter Freund von mir Deutsch gelernt. Und der hat dazu Duolingo benutzt, diese sehr bekannte App, um auf dem Smartphone Sprachen zu lernen.
Diese mit dem erpressenden Vogel.
Das war damals noch nicht so ausgeprägt, genau. Und ich habe mich immer gewundert, der hat mich ganz gut verstanden, wenn ich Deutsch gesprochen habe. Und wenn ich dann ihn was gefragt habe, stand er da wie der Ochs vorm Scheunentor und konnte nichts sagen. Oder nur ganz rudimentäre Sätze bilden. Und dann dachte ich mir, aber du hast doch hunderte von Tagen und tausende von Lektionen in dieser App für Deutsch gemacht. Ich sehe ja, wie du diese Sätze hin und her übersetzt in beide Richtungen. Wie kann das sein, dass du nicht in der Lage bist, mehr als drei Wortsätze zu bilden? Und dann habe ich einen praktisch-wissenschaftlichen Ansatz gewählt und mir die App selber installiert und geschaut, welche Sprachen es gibt und bin dann irgendwie bei Portugiesisch hängen geblieben. Das war eine Sprache, wo ich sehr wenig Berührungspunkte zu hatte, die mir aber nicht so sehr andersartig vorkam wie jetzt Arabisch oder Japanisch, was wir gerade schon hatten, sondern habe dann von null diesen Portugiesischkurs angefangen und das fand ich dann irgendwie cool. Diese App ist natürlich dafür gemacht, dass man dranbleibt. Habe dann über sehr lange Zeit jeden Tag meine Handvoll Portugiesisch-Lektionen gemacht und habe dann tatsächlich diesen Kurs beendet, also durchgespielt sozusagen nach weiß ich nicht wie vielen Monaten, um dann empirisch rausgefunden zu haben, es ist tatsächlich so. Ich kann Portugiesisch gut lesen. Das liegt natürlich daran, dass die Worte einfach so ähnlich aussehen wie in anderen Sprachen, die mir besser bekannt sind. Ich kann das, wenn Leute langsam sprechen, mit Brasilianisch und Portugiesisch, kann ich das grob verstehen und weiß oft zumindest, worum es geht. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie war dein Wochenende, würde ich genauso dastehen wie mein Kollege David und könnte wirklich nur ganz, ganz basal dir erzählen, dass ich mal irgendwo war und dass ich ein Wasser getrunken habe. Also das ist wirklich so, das ist diese App hat mir das zumindest und meinem Freund David das nicht gut beigebracht. Und das war sozusagen meine Einstiegsdroge in Portugiesisch. Also dass ich mir das mehr aus methodischen Gründen sozusagen angeschaut habe und bin dann so ein bisschen dabei geblieben. Also ich begegne dem relativ selten in meinem Alltag, freue mich aber immer, wenn es funktioniert oder wenn irgendwo im deutschen Medienbeitrag im Hintergrund ein O-Ton aus Brasilien kommt, dann verstehe ich immer, ja, jetzt hat sie Autobahn gesagt. So weit komme ich noch, viel mehr, naja.
Als Kommunikationswissenschaftlerin geht mir total das Herz auf, wenn ich dir zuhöre, wie du über Sprachen sprichst. Ich habe gehört, dass du einen alltagspraktischen Zugang hast. Ich habe eine Liebe zur Literatur gehört. Ich habe aber auch sowohl phonetische Aspekte gehört als auch linguistische Zusammenhänge. Wie erschließt du dir eine Sprache? Fließt das Altes da rein? Hast du einen sehr schon strukturierten Zugang?
Du meinst, wenn ich eine neue Sprache erlerne? Da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen, glaube ich. Da ist mein Zugang nicht so systematisch. Ich überlege gerade. Also manche von den jetzt so beeindruckend klingenden Sprachen habe ich einfach ganz standardmäßig in der Schule gelernt. Also Englisch, Latein, Französisch und den Anfang von Italienisch ganz normal in den jeweiligen Jahrgangsstufen, in denen das eben in meiner Schule angeboten wurde. Wie das meine LehrerInnen damals gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Also das war relativ Standardpädagogik, würde ich sagen, für die dann Mittelstufe oder die Stufe davor. Portugiesisch, was ich mir als Erwachsener angeeignet habe, das war halt über diese App. Das ist relativ spielerisch. Duolingo benutzt ganz wenig Theorie, sondern das ist einfach so, du kriegst sowas vorgeworfen und dann hast du ein Bild und dann musst du das Wort dazu verbinden und das ist am Anfang ganz einfach und dann kommen immer ein bisschen komplexere Sachen dazu und die behaupten, glaube ich, das sei so ähnlich, wie sich Kinder ihre Muttersprache aneignen. Bin ich nicht sicher, ob das so ist. Und dann, also das Ergebnis ist auf jeden Fall nicht das gleiche. Deswegen, das kann ich dir nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass immer, wenn ich Kurse besuche in einer Sprache, das kommt schon mal vor, also ich habe Italienisch dann intensiviert durch Intensivkurse an meiner Uni damals, um mich auf mein Erasmus-Semester vorzubereiten. Und ich habe irgendwann später, während der Promotion, habe ich, glaube ich, einfach aus Interesse einen Französischkurs besucht, um meine echt mittelmäßigen Kenntnisse ein bisschen zu verbessern und habe vor kurzem in Brüssel noch einen Französischkurs gemacht. Da bin ich tatsächlich, ich finde immer die Grammatikeinheiten ganz gut und sehr hilfreich in Sprachkursen. Viele mögen das nicht so gerne, weil das oft, je nachdem, wie das vermittelt wird, so trocken ist und sowas. Für mich, ich habe immer das Bild, die Grammatik von der Sprache ist wie so das Regal, in das ich Dinge reinlegen kann, über die ich sprechen möchte. Und das sind dann die Vokabeln oder die Zusammenhänge, über die ich sprechen will. Und ich finde das total hilfreich. Und im Allgemeinen, ja, würde ich sagen, höre ich gerne was über Grammatik, lerne das gerne, je nachdem. Es gibt natürlich ganz komplizierte Konstrukte, wo ich irgendwann auch nicht mehr so viel Lust zu habe. Aber ich finde das grundsätzlich ganz interessant, darüber nachzudenken und das dann anzuwenden. Weil ich, wie gesagt, ich habe den Eindruck, das hilft mir dabei, mich so auszudrücken, wie ich das möchte. Und da kommt, glaube ich, der andere Aspekt dazu, den du gerade gesagt hast. Mich irgendwie ausdrücken zu können, ist schon mal die halbe Miete natürlich. Dass ich etwas bestellen kann, dass ich um Hilfe bitten kann, dass ich nach dem Weg fragen kann und dann idealerweise die Antwort verstehe, wenn ich irgendwo bin oder eine Person spreche, die diese Sprache spricht und keine andere. Aber ich habe oft den Anspruch an mich selbst, dass ich das ja auch gut machen möchte. Mhm. Das ist vielleicht nicht nur, wenn es um Sprachen geht, sondern generell bei mir so, dass es mir nicht ausreicht, irgendwie radebrechend irgendwie jetzt Bahnhof über die Lippen zu bringen, sondern dass ich lieber sagen möchte, Entschuldigung, ich suche den Bahnhof, anstatt nur wo Bahnhof zu sagen oder das jeweilige Äquivalent. Und vielleicht kommt daher dieses Interesse auch an der Grammatik dahinter, damit ich das zumindest, wenn schon, also bestimmt nicht literarisch, aber irgendwie korrekt rüberbringen kann. Es kommt es daher, dass ich mich für diesen Aspekt auch interessiere und nicht rein für die, sagen wir mal, zweckdienliche Kommunikation.
Als du so über diese Momente gesprochen hast, das Transferieren von ich lerne eine Sprache, ich lerne Strukturen, ich lerne Vokabeln und Grammatik und nehme das in den Alltagssituationen, muss ich gerade daran denken, dass in diesem Podcast Sprache schon mal ein Thema war. Und zwar mit Julia Dreher. Und da ging es auch um Momente mit Sprachen, mit denen man sich nicht sicher fühlt und wo man sich plötzlich in Situationen wiederfindet, wo man sich aufgrund von mangelnder Sprachkenntnisse auch wahnsinnig inkompetent fühlt und damit irgendwie umgehen muss.
Ja.
Das klang jetzt für mich so, als hättest du da für dich einen guten Umgang mitgefunden. Oder kennst du dieses Gefühl? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich habe die Folge mit Julia gehört, genau, fand es super faszinierend, was sie erzählt hat. Ich muss überlegen. Natürlich passiert es total oft, dass ich irgendwas nicht so ausdrücke, wie ich das möchte, dass mir Wörter fehlen, dass ich dann doch nicht weiß, wie ich den Satz zu Ende führe, auf Deutsch genauso wie in Fremdsprachen. Und ich überlege gerade. Ich glaube, dass ich so blockiere oder dass ich dann gar nicht weiterkomme, das habe ich nicht so oft. Ich finde oft Wege, das irgendwie dann noch zu deichseln. Also ich glaube, meine Englisch ist die Fremdsprache, die ich wie die meisten wahrscheinlich am häufigsten benutze. Da habe ich so viel Übung und so viel Selbstsicherheit vielleicht auch, dass ich da irgendwie dann schon einen Weg finde, den halben Satz jetzt zu Ende zu bringen oder das so zu drehen, dass ich das irgendwie den Punkt noch machen kann oder irgendwie das kriege ich schon hin sozusagen. In anderen Sprachen ist das natürlich anders. So, ich spreche bei weitem nicht so flüssig Französisch, wie ich das gerne möchte und wie ich Englisch spreche. Und da ist vielleicht der Vorteil, dass man mir natürlich total stark anhört, dass das eine Fremdsprache für mich ist, weil mein Wortschatz klein ist, weil ich einen Akzent habe, einen starken Akzent, weil ich natürlich, das ist ja offensichtlich einfach, dass ich das nicht jeden Tag stundenlang spreche. Und da vertraue ich einfach auf das Wohlwollen meines Gegenübers. Und im Allgemeinen, in den Situationen, in denen ich diese Sprachen einsetze, ist es oft so, dass das dann kein großes Problem ist. Ich habe verstanden, dass es bei der Kollegin, von der du gerade gesprochen hast, oft in beruflichen Situationen ist, wo dann auch so vielleicht ein anderer Druck dahinter ist, der entweder aus einem selbst kommt oder der von anderen gemacht wird, weil das jetzt eine besonders wichtige Situation ist und jetzt muss alles passen. Und das habe ich, ich glaube, nicht so oft, wenn ich Französisch oder Italienisch rede. Da geht es oft eher um private Zusammenhänge, vielleicht sogar Smalltalk. Ich habe gerade Physiotherapie, das ist für mich total praktisch, nebenbei ein Französisch-Konversationskurs. Das ist ganz fantastisch, aber da geht es ja eher, also in dieser konkreten Situation geht es ja so ein bisschen darum, die Anweisungen zu verstehen und die Stille zu füllen, während ich diese Übungen ausführe. Also es gibt nahezu null Druck, solange ich irgendwie rüberbringe, was ich jetzt erzählen möchte, von meinem letzten Wochenendtrip, von meiner Arbeit, was auch immer unser Gesprächsthema ist, vom Fußballverein, den mein Physiotherapeut unterstützt. Liegt mir jetzt nicht so nah, aber ist immer ein gutes Gesprächsthema. Und ich glaube, das bringt für mich so eine Leichtigkeit mit, dass ich das Glück habe, dass kein besonders großer Druck entsteht. Und im Zweifel, also gerade bei Französisch passiert mir das oft, dass ich dann doch irgendwie nicht weiter weiß. Und dann unterbreche ich mich quasi selbst kurz und fange nochmal neu an, den Satz oder den Absatz oder den Gedanken. Und dann passt das irgendwie. Und ich habe das Glück, dass ich, wenn ich diese Sprache spreche, dass in den allermeisten Fällen in Situationen passiert, wo das einfach überhaupt kein Problem ist. Ich benutze es nie in beruflichen Zusammenhängen, wo vielleicht, wie gesagt, dieser andere Druck sein könnte. Und in den privaten Situationen, wenn ich mich mit Freunden, Freundinnen treffe, da ist selten so ein großer Druck, dass ich mir jetzt sage, ich muss jetzt diese Story über meinen Vater rüberbringen. So, das ist natürlich einfach nicht gegeben.
Ich habe das ganz oft, wenn ich, also Englisch, klar, ist kein Problem, reden wir alle ganz viel und man fühlt sich da dann ja auch sehr zu Hause. Also ich erlebe das auch so, dass man dann ja irgendwie, also man fängt ja auch teilweise an, in Englisch zu denken.
Wenn das längere Zeit ist, dass man sich mit der Sprache auseinandersetzt, auf jeden Fall.
Ja. Also es wird so ein bisschen nicht zu einer zweiten Muttersprache, aber man hat das, es geht leicht von der Hand. Ne?
Ja, da erwische ich mich auch manchmal bei und dann komme ich mir so ein bisschen pretentious vor. genau, weil das ist ja irgendwie ein bisschen, also ich fühle mich dann immer so ein bisschen albern, weil natürlich ist Deutsch meine Muttersprache. Bis ich 10 war, war das die einzige Sprache, die ich kannte. Mhm. Und wenn dann auf einmal ich mir denke, oh, gotta go grocery shopping, das ist irgendwie ist das natürlich, also ich komme mir dann ein bisschen albern vor. Aber wie du sagst, wenn ich vorher stundenlang eine Veranstaltung besucht habe, wo alles auf Englisch stattgefunden hat oder wenn ich lange Texte gelesen habe oder selber geschrieben habe oder eine Mischung aus allem, dann ist das irgendwie die Sprache, in der das am ehesten passiert im Moment in dem Gehirn. Das können LinguistInnen wahrscheinlich besser erklären als ich. Und genau, das passiert manchmal so, das stimmt. Ich habe dann in Brüssel manchmal noch das komische Phänomen, außerhalb unseres Büros ist wahrscheinlich Englisch die Sprache, die ich am häufigsten spreche. Einfach weil aus ganz Europa und darüber hinaus Leute da sind, mit denen ich Dinge zu tun habe, beruflich. Und dann ist Englisch die Lingua Franca, die man benutzt, um hier nochmal was auf Latein zu sagen. Das ist ja aber für die meisten Leute auch eine Fremdsprache und nicht immer die erste Fremdsprache, sondern manchmal die zweite oder die dritte. Und deswegen ist es, ich habe das mal gehört, the working language in Brussels is bad English. Weil das für die allermeisten Leute, außer die wenigen MalteserInnen, BritInnen, IrInnen und so weiter, ist das einfach eine Fremdsprache, die irgendwann mal gelernt haben, genau wie wir. Und deswegen, naja, ist es so, wie wir das auch benutzen. Da gibt es, die ein oder andere Vokabel sitzt nicht so richtig, das mit der Grammatik ist manchmal doch ein bisschen komplexer und die Aussprache ist sowieso geprägt von der Muttersprache. Sodass ich mich dann manchmal erwische, dass ich irgendwie in großen Anführungsstrichen Bad English in meinem Kopf spreche, weil eben Leute aufeinandertreffen, die nicht alle das gleiche Niveau haben. Und wenn manchmal passiert es sogar, wenn dann MuttersprachlerInnen irgendwas sagen, dass dann manchmal andere gar nicht das so in der Nuance verstehen, weil das jetzt so eine Redewendung war oder eine vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Vokabel und die dann quasi, dass das quasi überfordernd ist für die Leute, die wie wir Englisch als Fremdsprache gelernt haben. Und das ist dann so noch so ein ganz manchmal eine komische Situation, dass man sich ertappt, dass man quasi lieber absichtlich ein anderes Wort verwendet, weil das vielleicht dann zu, ja, gehoben ist das falsche Wort, aber zu idiomatisch ist oder zu sehr, wie man das eben in einer Region in England oder in irgendwo in den USA sagen würde. Das ist dann manchmal so eine ganz seltsame Fremdsprachensituation, die bei den meisten Leuten bewusst ist. Deswegen ist das auch kein großes Problem.
Ich spreche das deswegen an, weil mit Englisch geht mir das auch so. Das ist auch meine erste Fremdsprache, die ich halt auch oft und viel spreche. Bei anderen Fremdsprachen fällt mir persönlich das, die ich auch vielleicht ganz gut spreche, aber die ich nicht täglich benutze, fällt mir das viel schwerer, auch in so einem, ich sag mal, Urlaubskontext in Frankreich, auf einmal in die Sprache zu wechseln. Mhm. Geht dir das auch so? Also ich kann in eine Bäckerei laufen und kann durchaus mein Brötchen bestellen, aber wenn die Verkäuferin dann nachfragt, ob noch einen Kaffee möchte, dann denke ich kurz nach, ob ich auf Englisch antworte. Ist das auch was, wo du so reinstützt in so eine Situation?
Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Gerade wenn es Wechsel gibt. Also ich überlege gerade, wenn ich so im Urlaub bin, dann habe ich ja die Zugfahrt oder die Autofahrt oder den Flug irgendwie Zeit, mir zu überlegen, ich fahre jetzt nach XY. Und es ist ja, ich möchte hier nochmal kurz klarstellen, ich spreche ja wirklich nicht alle Sprachen, denen man so in Europa begegnen kann. Und ja, das gibt immer so einen kurzen Moment und besonders anstrengend ist es, wie gesagt, wenn das so direkt aufeinander folgt. Also wenn ich irgendwo am Rande einer englischsprachigen Veranstaltung dann jemanden sehe, wo ich weiß, mit dem kann ich mal 3 Sätze auf Italienisch sprechen, dann ist es manchmal so, dass, oje, dann dauert das so ein bisschen, bis ich irgendwie den Switch gefunden habe. den Switch, den Schalter in meinem Kopf gefunden habe. Schon geht's nämlich los. Und das ist dann manchmal ganz komisch, dass mir auch so manchmal dann ganz basale Wörter nicht mehr einfallen. Ich weiß noch einmal, da dachte ich, ich fall vom Stuhl. Das war hier in Jülich tatsächlich. Da habe ich einen italienischen Kollegen getroffen. Mhm. Und wir machten, bevor unser eigentliches Meeting begonnen, mit anderen Leuten etwas Smalltalk auf Italienisch. Dann habe ich das Wort für Tag vergessen. Und da dachte ich auch, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich aber schon angefangen, irgendwas, den Satz zu sagen. Und dann war halt klar, das Wort muss jetzt kommen. Und das war ein kurz unangenehmer Moment. Er hat mir dann ausgeholfen und sich auch gedacht, was ist hier los? Es passiert auf jeden Fall, dass wenn so der Übergang wie es relativ schnell oder unerwartet ist, wenn mich jemand unerwartet auf irgendeine Sprache anspricht, passiert nicht so häufig zum Glück. Ich weiß noch, mein glaube ich, Glanzmoment war während meines Erasmus-Semesters in Italien, habe ich im Labor gearbeitet die meiste Zeit. Und unsere Laborumgangssprache war Italienisch. Mhm. Für mich zum Glück am Anfang holprig. Dann hatte ich das große Glück, dass ich quasi den ganzen Tag Konversationskurs hatte. Mhm. Und ich weiß noch, irgendwann während dieser Zeit habe ich einem italienischen Kollegen, der hatte dann irgendwie eine Frage zu einem englischen Text, den er geschrieben hat. Und das war denen irgendwie klar, dass ich gut Englisch kann. Mhm. Und diese Person schätzte sich selbst relativ schlecht ein. Und dann hat sie mich irgendwas gefragt. Und dann habe ich der Person auf Italienisch erklärt, wie sie diesen englischen Text schreiben sollte. Irgendwelche Wortwahl und Grammatik oder irgendwie sowas. Und da dachte ich mir auch kurz, mein Gehirn ist gleich fertig für heute. Weil das war eine ganz ungewöhnliche Situation, dass ich auf einer Sprache über eine andere spreche und keine davon ist meine Muttersprache. Das war ein bemerkenswerter Moment, auch für mich auf jeden Fall.
Von den Fremdsprachen möchte ich gerne noch mal einen Moment auf deine grundsätzliche Sprachwahl kommen. Ich kenne dich nur in professionellen Situationen, wo du ja wirklich durch einen sehr distinguierten Sprachgebrauch hervorstechst.
Aha.
Nimm es als Kompliment.
Ich nehme es mal so zur Kenntnis.
Genau. Und das ist ja auch ein Zugehörigkeitsmerkmal, das ist ja auch ein Professionalitätsmerkmal. Gibt es Situationen, in denen du in irgendeinen Dialekt verfällst oder wo deine Sprache eine andere ist, also dieses klassische Code-Switching, aber eben in deiner Muttersprache?
Ja, klar. das gibt es auf jeden Fall. Also ich nehme das zur Kenntnis, was du mal meine Ausdrucksweise sagst und mache mir jetzt so meine Gedanken. Aber ich spreche natürlich nicht in jeder Situation so. Ich bin in Nordhessen aufgewachsen und da ist der regionale Dialekt ist nicht so furchtbar stark. Also das ist nicht dieses Südhessische mit dem Aschebege und so, was man so kennt, sondern das ist so Nordhessisch, das kann ich auch nicht so gut auf Kommando. Ich weiß aber, wenn ich mit Verwandten rede, die noch in der Region wohnen oder wenn ich das höre irgendwo, dann merke ich sofort, oh, Moment mal. Und dann kommt tatsächlich raus, ah ja, ich komme aus XY-Vorort von Kassel. Und das passiert, aber nicht so oft. Ich habe darüber mal nachgedacht tatsächlich. Ich habe in Würzburg studiert, wo man Unterfränkisch spricht, das sich in manchen Aspekten stark unterscheidet von Standarddeutsch, sage ich mal. Also alles verständlich, aber auf jeden Fall anders. Aber an der Uni kommen natürlich Leute aus überall zusammen. Also ich hatte Kommilitoninnen aus Hamburg und aus der Oberpfalz, nur um zwei Beispiele zu nennen. Da ist mir das aufgefallen, dass ich das unbewusst gemacht habe, dass ich die Anteile von meinem Heimatakzent oder Dialekt, dass ich das irgendwie abgelegt habe oder vielleicht eher als das abzulegen, habe ich, glaube ich, unbewusst angefangen, Tagesschau-Deutsch quasi, also das ist übertrieben, aber also annähernd dialektfrei zu sprechen. Ich bin nicht ganz sicher, wie man das ausdrücken würde. Und das, glaube ich, kam daher, weil eben um mich rum die Leute anders gesprochen haben, dass ich mir dachte, oh, damit alle mich verstehen, mache ich das vielleicht so. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass das unbewusst war. Also ich habe das nie bewusst mir überlegt, oh, jetzt sage ich immer nicht anstatt nett, was ich sonst vielleicht sagen würde. Ich finde das angenehm, eigentlich das zu hören, aber irgendwie ist das bei mir automatisch passiert, dass ich das kaum benutze. Und natürlich rede ich, wenn ich mit Freunden auf dem Sofa rumgammle, anders, als wenn ich einen Vortrag vor 20 interessierten Forschenden halte.
Machst du das in anderen Sprachen auch? Ich musste spontan dran denken, dass meine Frau mir immer vorwirft und mich auslacht, wenn wir dann mit Briten sprechen, dass ich auf einmal meine Received Pronunciation auspacke. Ah,
natürlich. Ich glaube nicht so sehr. Ich glaube nur auf Englisch, also nur Englisch kann ich gut genug oder beherrsche ich in verschiedenen Aspekten, sodass ich das machen könnte, also sehr entspannt, privat, wie auch immer, und dann aber auch im professionellen Kontext mit jawohl sehr gerne. Und das ist der wichtige Aspekt von unserer Interaktion sozusagen, also sinngemäß. Ich glaube, das kann ich nur auf Englisch. Und da ist es ganz interessant, ich habe natürlich Englisch gelernt, schon als Schüler, dann als Student und dann und so weiter. Aber meine meiste Praxis im Englischen habe ich ja in der Forschung in den USA bekommen. Und dabei, das ist ja vor allem, also es ist ein professioneller Kontext, aber natürlich ein sehr kollegialer im Labor, wenn man forscht. Sascha, du kennst das auf jeden Fall, das ist eher ein salopper Umgangston und es ist üblicherweise sehr auf Augenhöhe. Man hilft sich gegenseitig aus, man redet auch über das Privatleben und natürlich über die Forschung. Sodass ich manchmal denke, oh, wenn ich jetzt hier auf Englisch rede, ist das vielleicht zu salopp? Es gibt diesen Unterschied nicht zwischen Siezen und Duzen, das ist irgendwie natürlich schwieriger auf Englisch. Sodass ich mir manchmal überlege, oh, Moment mal, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu Straße und nicht adäquat für die Situation. Das ist, glaube ich, eher so, als dass ich das bewusst kurz switchen würde.
Also ich meinte das auch gar nicht bewusst, aber dieses Spiegeln der anderen Leute, also ich mache das total unbewusst, aber total intensiv.
Ah, interessant. Ja, wie fühlst du dich dabei? Wenn ich eine Frage zurück an die Podcaster stellen
darf? Ich merke das ja nicht. Ich sehe das dann immer nur, wenn meine Frau mich von der Seite schief anlächelt.
Ah, okay.
Nein, aber es ist mir durchaus bewusst, dass ich das tue, im Englischen speziell. Was ja auch, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das auf MuttersprachlerInnen dann wirkt. Also ob die jetzt denken, will der mich hier verarschen?
Ja, das stimmt. Das ist nämlich immer die große Frage. Aber was würdest du denn sagen, wenn du auf der Straße angesprochen wirst und jemand bitte dich in geschliffenen Sätzen, ob du die Freundlichkeit hättest, ihm bitte den Weg zum Bahnhof zu weisen? Als wenn die Person sagt, ey, wo fahren hier die Züge ab?
Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch normal, dass du irgendwie dein Gegenüber spiegelst, ne?
Das ist doch, glaube ich, oft angemessen und angenehm, auch für die Person, wenn das dann sozusagen so gespiegelt wird, wie man sich selber verhält. Dann gibt es auf jeden Fall zumindest aus diesem Grund keine Verwirrung.
Ja, und speziell, wenn du die Personen auch nicht kennst, also wenn es jetzt so eine Straßenbegegnung ist oder so, dann merkst du dir das ja auch
nicht, ne? Ja, im Allgemeinen nicht, das stimmt.
Genau. Nee, sehr schön. Gab es Momente in deiner Karriere, wo dir diese Sprachkenntnisse geholfen haben? Also vielleicht überraschend, vielleicht unbewusst, wo irgendjemand gesagt hat, wie, du sprichst Italienisch?
ja, immer mal wieder, glaube ich. Also ich glaube, solide Englischkenntnisse sind eine Voraussetzung für ganz vieles von dem, was wir alle in unserem Beruf im Wissenschaftsumfeld machen. Deswegen das auf jeden Fall, also dass ich mich spontan, flüssig über diverse Themen auf Englisch austauschen kann, das ist, ich würde sagen, für meinen Job, glaube ich, auf jeden Fall erforderlich und für viele andere Situationen natürlich total hilfreich, wenn das einfach möglich ist. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass das oft so ein guter Icebreaker ist. Wenn ich merke, jemand hat einen Namen, der so klingt, als könnte das vielleicht aus Portugal oder Brasilien kommen, wenn man dann also viel mehr als ein paar Sätze, wie gesagt, ist schwierig, aber irgendwelche Floskeln einfließen lässt oder sowas, dann habe ich bisher nur positive Reaktionen bekommen. Weil wir alle strengen uns an, Englisch, diese klobige Fremdsprache zu benutzen, weil anders ist, geht es nun schwierig. Und wenn es dann so einen kurzen Moment gibt, wo jemand in der Muttersprache sagt, hallo, guten Morgen oder vielleicht noch einen halben Satz hinterher so, das ist ja eigentlich immer eine positive Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand unerwartet Deutsch mit euch spricht. Das finde ich eigentlich immer total angenehm, weil das zeigt ja so einen kleinen Schritt auf den anderen zu, auf jeden Fall. Also nicht nur die Sprache zu können, das hat ja oft stattgefunden, bevor man sich begegnet. Dass ich dann, oder dass die andere Person vielleicht eher willens ist, erkannt hat, dass ich diese Sprache spreche und dann willens ist, das anzuwenden sozusagen. Das ist ja eine kleine Geste des Entgegenkommens. Da habe ich als Sprecher sozusagen immer nur positive Erfahrungen gemacht. Schwierig ist es, man sagt, ich könnte sehr gut auf Russisch den Satz sagen, ich spreche kein Russisch. Und das ist aber leider das Einzige, das ich sagen kann. Bitte bittet mich nicht, das zu tun. Und das ist, mir ist das einmal passiert. Also ich war bei russischstämmigen Leuten zu Hause. Wir haben den ganzen Tag Englisch gesprochen. Und dann irgendwann am Ende habe ich Danke gesagt. Das kann ich auch noch sagen. Und dann kam die Antwort auf dieses Danke in einer mehrsätzigen russischen Äußerung. Und dann habe ich nur große Augen gemacht und auf Russisch gesagt, ich spreche kein Russisch, aber das war die falsche Reaktion, denn das war nicht überzeugend offenbar. Und das ist dann, also unangenehm ist das falsche Wort, aber dann muss ich halt richtig stellen, sorry, ich kann halt diese zwei Sätze semi-okay aussprechen. Das klingt offenbar so gut, dass man denkt, da kommt noch mehr, aber da kommt nicht mehr.
Behandelst du alle Sprachen mit dem gleichen Wohlwollen und Interesse oder sagst du, das ist meine Sprache und also die möchte ich überhaupt nicht?
Also ich glaube, ich finde die meisten Sprachen, denen ich so begegne, finde ich erstmal grundsätzlich interessant und möchte dann so ein bisschen was darüber erfahren.
Ja.
Mit Grenzen natürlich. Also ich habe jetzt keine besonderen Ambitionen, jetzt noch 5 weitere Sprachen so intensiv zu lernen, dass ich da mich jetzt fließend ausdrücken kann. Also aktuell zumindest nicht. Fragt mich in einem halben Jahr nochmal. Es gibt natürlich welche, die mir eher liegen, aber ich glaube, das hat eher mit Konventionen zu tun. Also Italienisch habe ich vergleichsweise früh gelernt und hatte dann ein sehr intensives Semester, wo ich das sehr viel benutzt habe. Mhm. Und deswegen, glaube ich, fällt mir das immer noch ein bisschen leichter, spontan Italienisch zu sprechen, obwohl ich das jetzt im Alltag kaum benutze. Mhm. Als Französisch, was ich einfach später gut genug gelernt habe, um es selbstständig anzuwenden. Dass ich da immer noch kurz überlege, wie muss ich das jetzt, und trotzdem das Gefühl habe, das war jetzt schon richtig so, aber das besser wäre es eigentlich oder adäquater wäre es eigentlich anders gewesen. So, und ich glaube, dadurch kommt so ein bisschen so eine Distanz vielleicht zustande, dass ich das Gefühl habe, das eine liegt mir mehr als das andere. Und ich habe natürlich so ästhetische, sag ich mal, Empfindungen und finde, manche Sprachen klingen besonders schön oder fühlen sich besonders gut an. Das ist vielleicht falsch. Aber also die habe ich irgendwie das Gefühl, die spreche ich lieber als andere so. Mhm. Aber wenn ich großen Widerwillen hätte, würde ich mich ja mit der Sprache dann irgendwann nicht weiter beschäftigen. Mein Klingonisch ist sehr rudimentär.
Ach, wirklich?
Gibt es denn eine Sprache, die du gerne noch lernen möchtest?
Ich würde gern, glaube ich, mein Niederländisch verbessern auf jeden Fall. Also eigentlich ist es schon falsch zu sagen, mein Niederländisch. Das habe ich halt nie irgendwie formal gelernt. Ich begegne dem halt in Belgien häufig und höre das immer wieder und lese das ab und zu mal. Und dadurch, dass ich halt Deutsch als Muttersprache habe, ist das jetzt auch nicht so endlos weit entfernt. Ja. Und man erkennt viele Worte wieder, wenn sie geschrieben sind. Und wenn man sich dafür interessiert, wie diese komischen Buchstaben in dieser Sprache ausgesprochen werden, dann kann man sich so ein bisschen erschließen, das klingt jetzt so und das wird dann bestimmt so geschrieben und dann kommt das von diesem deutschen Wort, das ich kenne. Und dann, also wurschtel ich mich da so ein bisschen durch. Und das, ich glaube, da würde ich gerne den Vorteil, den ich als deutsche Muttersprache habe, ausnutzen wollen, indem ich irgendwie mal das mir strukturiert aneigne. Und ich träume noch von, ich glaube, ein Kurs wäre vielleicht irgendwie hilfreich und nicht nur eine App, das weiß ich noch nicht so genau, um mir das irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, systematischer zu erschließen, um vielleicht das auch mal selber produzieren zu können und nicht nur zu lesen und so ein bisschen zu verstehen, wenn Leute was sagen.
Wo du natürlich auch den Vorteil hättest, dass du es dann in der Praxis anwenden könntest, ne?
Genau, in Brüssel selber manchmal, aber sobald man die Stadt verlässt, ja. Nach Norden, genau, da geht es eher. Und dann lernt man die charmanten Unterschiede zwischen Flämisch und Niederländisch kennen und schätzen.
Okay. Kommen wir jetzt so ganz oder wie?
Sehr gerne. Geschafft. Möchtest du das übernehmen, Antonia?
Kann ich gerne machen. Jens, du hast den Podcast schon gehört. Das heißt, du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Unser ganz oder wie Spiel. Das heißt, ich nenne 2 Begriffspaare und du entscheidest dich einfach für einen der beiden Begriffe. Wir starten mit ganz oder Biber.
Biber.
X oder Blue Sky.
Weder noch.
Chaos oder Ordnung.
Chaos.
Social Media oder Tageszeitung?
Social Media.
Laptop oder Notizbuch?
Laptop.
Snooze oder Aufstehen?
Snooze.
Schnitzeltag oder Veggie Day?
Schnitzeltag.
Top-down oder Bottom-up?
Top-down.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Dienstreise.
Wildblumenwiese oder Kunst am Bau?
Kunst am Bau.
Wissen oder Können?
Wissen.
Mac oder Windows?
Windows.
Geben oder Nehmen?
Geben.
Brüssel oder Aachen?
Lüttich.
Okay. Haupttor oder Fahrradschleuse?
Haupttor.
E-Mail oder Anruf?
E-Mail.
Klassisches Theater oder Poetry Slam?
Klassisches Theater.
Festival oder Loge?
Loge.
Forschung oder Administration?
Administration.
Sand oder Schnee?
Sand.
Yale oder Würzburg?
Yale.
Erdgeschoss oder hoch hinaus?
Hoch hinaus.
Schnell oder langsam?
Schnell.
Stille oder Trubel?
Stille.
Deko oder Minimalismus?
Deko.
Suit up oder come as you are?
Come as you are.
Handschrift oder Druckschrift?
Handschrift.
Science oder Fiction?
Fiction.
Dein Lieblingszitat in einer Sprache deiner Wahl?
Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Oder Lieblingssprichwort?
Das darf auch Deutsch sein.
Ja, nee, habe ich kurzen Blackout. Kurz überlegen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ausdrücklich nicht auf mein eigenes Leben bezogen.
Und Podcasts, die du uns empfehlen möchtest.
Im Einklang mit dem Thema der Folge möchte ich Podcasts in 3 Sprachen empfehlen.
Perfekt.
Ich empfehle auf Deutsch Pandemia, einen Podcast über Infektionskrankheiten im weiteren Sinne, wo ich schon sehr viel gelernt habe über die bewegenden und manchmal ganz unerwarteten Geschichten hinter Ereignissen, die wir kennen. Der Podcast hat gestartet während der Pandemie, geht aber um ganz andere Dinge auch als Covid. Auf Englisch empfehle ich noch passender zum Thema A Language I Love Is. Der wird gemacht von einem Linguisten, der in jeder Folge eine Person einlädt, die eine Sprache vorstellt, die sie liebt. Oft, weil es da einen beruflichen Zusammenhang gibt, weil das eine Linguistin, ein Linguist ist, der diese Sprache untersucht. Und das finde ich, wie ihr euch denken könnt, endlos faszinierend, wenn jemand über Sprachen spricht, die ich teilweise kenne oder ganz andere, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, die dann ein bisschen was über die Sprache sagen. Das könnte ich sehr lange hören. Und auf Französisch empfehle ich Bourlanger, einen Podcast, wo Menschen über Reisen berichten, die sie gemacht haben und die sie bewegt haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und das finde ich angenehm zum Zuhören, denn das Thema Reisebericht, dem kann man gut folgen, auch wenn man in den Vokabeln nicht ganz so tief drinsteckt.
Wunderbar.
Ganz lieben Dank. Bevor wir zum Schluss kommen, gibt es noch irgendwas, was du unseren HörerInnen gerne mitgeben möchtest?
Stay open-minded und schaut über den Tellerrand eurer Muttersprache hinaus. Man kann sehr viel mitnehmen.
Ganz lieben Dank dir, Jens, für das offene und schöne Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, Antonia, wir freuen uns über jeden und jede, die den Podcast hören natürlich. Jeder und jeden, der die Folgen auch kommentiert. Das ist immer schön, wenn wir Feedback bekommen in jeder Form. Das darf natürlich auch im Seekasino sein und muss nicht in so einer öffentlichen Form sein. Aber wir freuen uns über alles, was wir hören und sicherlich auch unsere Gäste. Bleibt alle neugierig da draußen, empfiehlt uns gerne weiter und lasst uns, wie gesagt, gerne Feedback da. Dem Anlass entsprechend möchte ich gerne das ganze Gespräch mit einem kleinen Haiku abrunden.
Bitte.
Tagwerk und Wahnsinn, haltet durch, ihr tapferen Leute. Friends, we are golden. Dankeschön, bis bald.